Heute stellen wir uns die Frage, wie kann Stigmatisierung im pädagogischen Kontext verhindert werden? Dafür klären wir erstmal, was ein Stigma ist, um das Wort im begrifflichen Kontext einzuordnen und somit eine bessere Vorstellung davon zu haben. Das Wort Stigma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Stich, Punkt oder Brandmal. Im alten Griechenland wurde das Wort Stigma als Brandmal bezeichnet, mit welchem die Sklaven damals gekennzeichnet wurden, um sie so zu umgehen oder zu meiden. Im psychologischen Zusammenhang steht die Stigmatisierung dafür, dass bestimmte Merkmale einer Person bei anderen negative Vorstellungen hervorrufen. Zum Beispiel, wenn ein Kind mit Lernschwierigkeiten die ihm gestellten Anforderungen nicht oder nur mit Mühe bewältigt, wertet die Lehrkraft das Lernverhalten als normabweichend ein und etikettiert somit das Kind als lernschwach. Kurz gesagt, bestimmte Vorstellungen in unseren Köpfen, wie sich eine Person verhält oder aussieht oder auf uns wirkt, wirken sich negativ auf die Person aus. Diese Vorstellungen werden aber erst dann aktiviert, wenn wir in einem bestimmten Kontext uns mit den Merkmalen auseinandersetzen. Das Stigma verändert sich in der jeweiligen Gesellschaft und Kultur und ist auch zeitlich unterschiedlich. Um das zu verdeutlichen, möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus Erich Fromms Pathologie der Normalität vorlesen. Erich Fromm war ein deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe. In diesem Buch hat sich Fromm mit der Normalität in der Gesellschaft kritisch befasst und Punkte herausgearbeitet, welche gesellschaftlich auf unsere seelische Gesundheit sich auswirken. Aber dazu ein andermal. Nun die Passage zu der Norm in der Gesellschaft. Vielen wird die Kurzgeschichte von H.G. Wells, The Country of the Blind, bekannt sein, in der ein junger Mann sich in Malaya verirrt und auf einen Stamm stößt, in dem alle Menschen seit Generationen an angeborener Blindheit leiden, während er sehend ist. Das ist sein Pech, denn sie sind alle ihm gegenüber argwöhnisch. Unter ihnen gibt es gelehrte Ärzte, die seine Krankheit als eine seltsame und bisher unbekannte Störung in seinem Gesicht diagnostizieren, die alle möglichen sonderbaren und pathologischen Phänomene hervorbringt. Die komischen Dinger, die man Augen nennt und die dazu da sind, im Gesicht eine hübsche, leichte Vertiefung zu erzeugen, sind in seinem Fall erkrankt, und zwar so, dass sein Gehirn davon mit betroffen ist. Sie sind stark aufgequollen, er hat Wimpern, seine Lider bewegen sich, wodurch sich sein Gehirn in einem Zustand ständiger Erregung und Ablenkung befindet. Er verliebt sich in ein Mädchen und will es heiraten. Dessen Vater widersetzt sich der Heirat, willigt dann aber unter der Bedingung ein, dass der junge Mann einer Operation zustimmt, mit der er blind gemacht wird. Noch bevor er die Blendung erlaubt, rennt er davon. Wie kommt es nun zu einer Stigmatisierung? Laut Schulze und Angermeier 2000 beginnt der Stigmatisierungsprozess mit der Wahrnehmung und der Benennung eines Unterschieds. In diesem Beispiel hat der Stamm den jungen Mann wahrgenommen und seine Andersartigkeit anhand eines Merkmals im Gesicht als Unterschied zu der Norm des Stammes benannt. Dabei beschreibt Knigge 2009, dass die Mehrheit in der Gesellschaft festlegt, welche Merkmale als Norm und welche als abweichend gelten. Im Vergleich zu unserer Gesellschaft würde ein Mitglied dieses Stammes in unserer Gesellschaft als normabweichend gelten, da die Mehrheit unserer Gesellschaft sehen kann. Nun war aber der junge Mann in Malaya und da wir nun den Unterschied geäußert haben, stellt sich die Frage, was nun? Was machen wir mit diesem Merkmal? Der junge Mann wird in eine Personenkategorie eingeordnet und als Kranker bezeichnet. Da eine Krankheit normalerweise nichts Positives ist, wird nun das Merkmal mit dem Menschen und der Bezeichnung als Kranker mit einem negativen Vorurteil verbunden und mit einem Stereotypen verknüpft. Alle Menschen, die Augen haben, sind krank. Dabei gilt der junge Mann nun als Orientierung und Rechtfertigung, dass man selbst ja keine Augen hat und eine normale Person ist. In diesem Sinne werden alle, die sehen können, in eine Kategorie gefasst, welche den sozialen Status abwertet und somit sie in ihrer Person diskriminiert. Nun haben wir ein Merkmal gehabt, welches äußerlich zu erkennen war und sich somit von dem Rest der Gesellschaft unterschied. Wie sieht es denn mit den anderen Eigenschaften aus? Goffman beschreibt drei Typen von Stigmata. das Stigma mit körperlicher Beeinträchtigung und das Stigma mit psychosozialer Eigenschaft. Darin beschreibt Goffman die Willensschwäche und eine unnatürliche Leidenschaft zum Beispiel, welche dann in Verbindung mit zum Beispiel Drogensucht gebracht wird. Und das Stigma einer Großgruppe. Hierbei sind zum Beispiel die Merkmale der Kultur, der Nationalität und der sozialen Klasse gemeint. Dabei ist nicht eine Eigenschaft oder eine Verhaltensweise als ein stigmatisierendes Merkmal zu verstehen, sondern eher der normative Kontext, welcher in der jeweiligen Gesellschaft als Norm oder normabweichend definiert wird. Nun wird der junge Mann, dessen Augen als Krankheit diagnostiziert wurden, dazu genötigt, auch zu erblinden. Er weigert sich und rennt weg. Aus diesem Kontext heraus werden sich die Stammesmitglieder wohl denken, dass alle Menschen, die Augen haben, einen schwachen Charakter haben. Da es ja normal ist, nichts sehen zu können und er sich zu diesem Schritt nicht entschieden hat. Dabei wäre es in unserer Gesellschaft wohl eher normal, wenn man nicht unbedingt einen wichtigen Aspekt seines Lebens der Liebe wegen eliminieren möchte. Nun kann es ja sein, dass die Dame schon vor der Hochzeit schwanger geworden ist. Sie entscheidet sich dazu, das Kind zur Welt zu bringen. 9 Monate später erblickt es das Licht und siehe da, es hat auch Augen, so wie sein Vater. Nun wird die Tatsache, dass der Vater Augen hatte, also ohnehin schon krank war, aber noch die Frau im Stich gelassen hatte und somit Schwäche zeigte, auf das Kind übertragen. Also wurde das Merkmal von dem Vater vererbt und wenn der Gedanke immer so weitergeht, entwickelt sich das Stigma einer Großgruppe, dass alle Menschen, die Augen haben, schwach sind. Was sind nun die Folgen für das Kind oder generell für die Gruppe, die sich nach mehreren entwickeln könnte? Dazu entwickelte Goffman ein Identitätskonzept, welches beschreiben soll, wie ein Mensch mit seiner Rolle in der Gesellschaft in solch einer Situation umgeht. Dabei gibt es 3 Identitätsebenen. Die soziale Identität, sie beschreibt die Zuordnung zu einer bestimmten sozialen Kategorie, welche die damit verbundenen Eigenschaften hat. Also die Eigenschaften wie Geschlecht, Nationalität oder soziale Klasse beschreiben die Zugehörigkeit zu dieser Kategorie. Wenn jedoch die Angehörigen der Personenkategorie durch ein unerwünschtes Merkmal gekennzeichnet sind, kann das ein Aufhänger für eine Stigmatisierung sein. Nennen wir mal das Kind, welches mit Augen in einem nicht sehenden Stamm geboren wurde, Maler. Maler ist jetzt schon etwas älter und hat sich inzwischen einige Freunde gefunden. Nun sind die Familien dagegen, dass ihre Kinder mit Maler spielen. Trotz dessen findet sie sich doch noch ein paar Freunde. Nun verbindet diese Personengruppe die Tatsache, dass sie Maler als Freundin haben. Das heißt, etwas verbindet sie ja. Da Maler schon von Anfang an als krank oder schwach stigmatisiert wurde, geraten nun auch ihre Freundinnen ins Radar. Da sie ja gemeinsam spielen und die Zeit verbringen und die gleichen Interessen haben und mit ihnen wahrscheinlich auch etwas nicht stimmt. Und so werden die Freundinnen auch als schwach bezeichnet. Dabei wird nun von der erwarteten Identität und einer tatsächlichen Identität unterschieden. Die erwartete Identität ist das, was die Menschen von der Person erwarten. Dass zum Beispiel Maler, so wie ihr Vater, krank und schwach ist. Die tatsächliche Identität ist dann die zutreffende Bestimmung der Person. Das heißt, wenn meine Erwartung von der Person auch dahingehend bestätigt wird, wenn Maler wirklich nun schwach wäre und in der Schule schwer hinterherkommen würde. Die Ich-Identität beschreibt das Empfinden einer Person in der verschiedenen Lebenssituation und hilft dabei, reflexiv sich selbst und die eigene Umgebung und das eigene Umfeld wahrzunehmen. Dabei passiert die Identitätsbestimmung durch die anderen. Wenn in diesem Fall Maler weiß, wie die anderen zu ihr stehen, indem sie sich anders zu ihr verhalten und anders zu ihr sprechen als zu den anderen Kindern, weil sie eine sehende kranke Person ist, kann sie ihr weiteres Verhalten darauf aufbauen, wie sie in nachfolgenden Situationen auf etwas reagiert oder handelt. Dabei beeinflussen sich die Identitätsbestimmungen von anderen Personen und ihrer gegenseitig. Denn die Menschen um sie herum werden auch von ihrer weiteren Handlung somit beeinflusst. Im Zusammenhang mit der Stigmatisierung wird in diesem Beispiel Maler bewusst, was sie über ihr Stigma denkt und wie dieses ihr Leben beeinflusst. Die persönliche Identität beschreibt die persönlichen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften einer Person und stellt somit die Einzigartigkeit einer Person dar. Diese positiven Merkmale werden von den anderen differenziert und als einzigartig empfunden. Dabei rückt die persönliche Identität je nach zunehmender Nähe der Sozialbeziehung in den Vordergrund. Mit vielen Familien, die ihre Kinder mit Maler nicht spielen lassen, stehen eher distanziert zu ihr und können somit nicht viel über sie erfahren, wie sie in welcher Situation gehandelt hat oder was dadurch ihre Stärke zeigen würde. Oder was sie alles weiß und wie sie die Situation einschätzt. Da aber ihre Freundinnen in einer nahen Beziehung zu ihr stehen, kennen sie Maler ganz gut und können somit ihre positive Einzigartigkeit erkennen. Grundlegend kann zusammengefasst werden, dass in diesem Fall die Andersartigkeit oder auch das Handicap von Maler nicht mit den Identitätserwartungen der gesellschaftlichen Normen übereinstimmt und sie somit als Mensch krank oder anders eingeordnet wird. Dabei entzieht ihr der Stamm die Anerkennung als eine normale Person und sie erlebt eine beschädigte Identität. Wie kann nun Stigmatisierung in pädagogischen Kontexten verhindert werden? Ich denke, Stigmatisierung kann nicht komplett verhindert werden. Wie denn auch? Wir können Kinder nicht dazu bringen, das zu denken, was auf der Tafel steht. Was wir jedoch machen können, ist, ein Vorbild zu sein und einen Raum schaffen, in dem sich jedes Kind wohlfühlt. Als Vorbild für die Kinder sollten wir stets an unsere Haltung denken. Damit meine ich nicht nur im pädagogischen Kontext, sondern auch im Alltag. Alle Menschen sind gleich. Natürlich hat man hier und da andere Interessen und andere Voraussetzungen auch. Mit den einen baut man eher eine nähere Beziehung auf und mit den anderen eher nicht. Jedoch sollte man jede Person wertschätzen und respektieren, wie sie ist. Dabei geht es nicht um Freundschaft, Bekanntschaft, Kollegen und Kolleginnen, Arbeit oder Sonstiges. Ich muss auch nicht mit jeder Person befreundet sein oder jede Person mögen. Jedoch unabhängig von der Beziehung zu einem Menschen sollte man respektvoll miteinander umgehen und dabei sich bewusst werden, dass es Stigmata und Stereotypen gibt und somit kritisch die eigene Sichtweise gegenüber bestimmten Gruppen oder Personen zu überdenken. Wir sollten ein allgemeineres Verständnis dafür entwickeln, dass die heutige Norm das Anderssein ist, da niemand von uns gleich ist und wir uns in so vielen Eigenschaften unterscheiden. Das sollte der Grundbaustein unabhängig von der pädagogischen Sicht sein, um einen Schritt näher zur professionellen pädagogischen Haltung zu kommen. Im pädagogischen Rahmen sollte die Haltung Selbstreflexion beinhalten und die Bereitschaft für einen Perspektivwechsel vorhanden sein. Dabei sollte die pädagogische Fachkraft für alle Kinder Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen und damit die Heterogenität einer Klasse oder einer Gruppe als Mehrwert erkennen. Verschiedene Bildungsangebote gestalten, welche die Lebenswirklichkeit der Kinder unterstützen und ihre Kompetenzen stärken und somit die Kinder in Kontakt kommen lassen, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Damit einer zunehmenden Nähe zur Person die persönliche Identität hervorkommt und somit die positive Einzigartigkeit erkannt werden kann, ist meiner Meinung nach der Aufbau von Beziehungen grundlegend wichtig.